Ich möchte heute gerne predigen und wie ihr vielleicht alle wisst oder vielleicht auch nicht, dann erzähle ich es euch heute. Waren ein paar von uns letzte Woche in Kenia und haben dort den Sammy und die Millie besucht, die dort eine Straßenkinderarbeit machen. Und ich will halt einfach vielleicht irgendwie eine Mischung aus Predigt und Reisebericht euch wiedergeben, weil es einfach irgendwie so ist, dass es in unseren Herzen was gemacht hat, was, glaube ich, immer so eine Reise in einen fremden Kontinent natürlich mit unseren Herzen macht. Das ist erstmal alles anders. Und doch denke ich, dass es gut wäre, wenn mein Herz verändert bleibt und wenn ich euch vielleicht irgendwie mit da hineinnehmen kann, dass euer Herz sich vielleicht ein paar Fragen stellt oder so. Das wäre mir irgendwie wichtig. Genau. Wir haben eigentlich die Sammy und die Millie schon vor vielen Jahren kennengelernt, also so in Deutschland quasi. Die sind hierher gekommen und haben von ihrer Arbeit erzählt. Wir haben die beim Timothy Project zur Konferenz getroffen, schon zweimal, und haben einfach dort erzählt, was sie so gemacht haben. Und wir saßen natürlich dort, wie oft, wenn man so eine Geschichte hört, irgendwie im Raum und haben überlegt, Mensch, stark. Da haben zwei ja mal das Heft in der Hand genommen, haben was Unglaubliches gemacht in unseren Augen, haben dort irgendwie aus nichts was entstehen lassen, wo ich gleich noch drüber rede und euch ein paar Bilder zeige. Und trotz alledem sitzt man dann irgendwie dort und es berührt einen kurzzeitig und man denkt, Mensch, man geht da nochmal vorbei, klopft auf die Schultern, oder wenn man Christ ist, segnet man das nochmal für ihren Dienst, wenn sie wieder zurückgehen. Und dann ist es auch wieder aus dem Herzen raus, weil unser Alltag natürlich genauso weitergeht und wir ja auch ein paar gute Dinge vielleicht tun. Und ich glaube, dass es deswegen wertvoll ist, und das habe ich selber festgestellt, ich bin eigentlich im Gegensatz zu meiner Frau niemand, der gerne irgendwie in wildfremde Länder reist und sich dort Dinge anguckt, sondern da steht mir auch sie dafür, solche Experimente zu wagen. Du hast es vielleicht noch nicht, aber du wirst es noch. Aber dein Herz ist da offener dafür. Und so habe ich meine Frau auch gebraucht, die gesagt hat, nee, du fährst dort mal hin und guckst dir das quasi live vor Ort an. Und ich muss einfach sagen, es ist fantastisch, wenn sich solche Geschichten, die man vorher gehört hat, dann mit Wirklichkeit füllen und dass man das dann einfach mit eigenen Augen sehen kann. Um euch ein bisschen mit hineinzunehmen, habe ich jetzt ein paar Bilder mitgebracht, wo wir einfach mal so sehen können, so ein bisschen was wir gesehen haben. Also es war jetzt kein halbstündiger Reisebericht mit 100 Bildern, sondern es sind insgesamt 13 Bilder, und ich will euch einfach nur mal so ein Appetitstück machen, vielleicht selber mal sowas zu besuchen. Genau. Unsere Reise hat eigentlich prinzipiell sehr abenteuerlich begonnen, weil spätestens, wenn du in Kenia bist, weißt du, dass unser Straßenverkehr völlig entspannt ist. Also hier geht's wirklich, wo wir wieder hier zurück waren und ich in meinem Auto saß und quasi vom Flughafen Prag hier zurückgefahren bin, hattest du schon immer so dieses Dampfgefühl noch in deinem Herzen, was du in Kenia dem Fahrer so abgespürt hast. Immer überholen, immer schneller, immer ja nicht Pause machen. Wir haben festgestellt, alles in Kenia ist langsam, außer der Verkehr. Also sobald die in ein Auto steigen, ist das Gefühl, müssen die Lebenszeit aufholen, quasi, die sie sonst irgendwo verloren haben. So hat quasi unsere Reise begonnen. Ich habe der Sarah in der Nacht irgendwie noch eine SMS geschrieben, dass ich Lebensangst habe, wirklich. Also wir saßen schwitzend im Auto und haben gedacht, hoffentlich kommen wir irgendwie nach diesen 3 Stunden Fahrt an. Das war quasi der Beginn und die erste Nacht war fantastisch. Man konnte sich quasi ausruhen und am nächsten Tag haben wir ganz, ganz viel gesehen. Und ich glaube, das war auch ein Sammy sein Ziel, dass wir in kürzester Zeit verschiedene Bilder in unseren Kopf bekommen, damit wir dann darauffolgenden Tag, es waren ja bloß 7, Zeit haben, auch wirklich mit den Leuten, die dort vor Ort sind, Zeit zu verbringen. Und so haben wir quasi angefangen. Jetzt kannst du mal das erste Bild zeigen. Steht das Flipchart eigentlich im Weg? Da habe ich mal. Ja, wir müssen es wahrscheinlich irgendwann nochmal bei mir zu Hause angucken. Das ist quasi, man kann es immer ganz schwer fotografieren, das ist eigentlich ein Gebäude, was quasi entstanden ist aus dem Nichts. Der Sammy hat uns damals die Geschichte erzählt, dass sie als allererstes, was sie gemacht haben, sie haben ein Stück Land gekauft. Also einfach, man kann sich jetzt vorstellen, wie als würde ich jetzt hier rausgucken und sehe dort eine Wiese und sage, das ist jetzt meine Wiese. Und meine Vision von dieser Wiese ist, dass dort eine Schule entstehen soll. Aus dem Nichts. Jetzt weiß ich nicht, wie ihr dort rangehen würdet. Die haben angefangen, einfach mit billigsten Mitteln. Das sieht jetzt alles ein bisschen aus, als wäre das 100 Jahre alt. Die haben bloß nicht ganz so gute Baustoffe wie mir, deswegen das Ding ist quasi erst 13 Jahre alt und sieht ehrlich gesagt aus, wie als müsste es definitiv bedeutend älter sein und historisch sein, aber es ist quasi 13 Jahre. Nächstes Bild, und das ist quasi das Schulgebäude mit all diesen Nebenzimmern. Hier sieht man mal einen Dani mit dem Hauptding eigentlich, wo sich die Leute treffen. Die haben ja fast immer schönes Wetter, außer so gefühlt 3 Wochen im Jahr. Eine davon hatten wir. Nein, wir haben ein bisschen Regen haben wir erlebt. Und das ist quasi der Fußball, Multifunktionssportplatz vorm Haus, wo quasi das ganze Leben eigentlich abspielt, den ganzen Tag, und wo ganz viele verschiedene Dinge quasi passiert sind. Nächstes Bild. Hier sieht man das, da hat Sammy, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, im letzten Jahr eine große Geldsammlung gemacht in Deutschland. Das ist quasi ein Wirtschaftszweig, wenn man es so nennen möchte, von diesem Ort, von diesem Rain Edge. Und zwar ist es die Bäckerei. Dort werden, wie in der Bäckerei halt gemacht, Brote gebacken, und diese Brote können quasi verkauft werden an alles Umliegende. Also müsst ihr euch das so wirklich vorstellen, wie fast schon wie bei uns. Es gibt die Bäckerei und alle strömen dorthin. So ist es auch dort. Die können quasi, könnten mehr Brote backen, als Menschen dort Brote wollen. Also nicht andersrum. Es gibt mehr Menschen, die Brote wollen, als die backen können. Also eine riesen Nachfrage. Und das ist quasi ein so ein Ding, wo sie angefangen haben, nicht nur für sich selbst Brote zu backen und für die ganzen Teenies und Kids, sondern auch für das, was in der Umgebung ist, und damit auch ihre Region zu segnen. Nächstes Bild. Wasser ist so eine Geschichte, die wir auch kennengelernt haben. Also ich habe mich oft dabei erwischt, dass ich mich in unserem Hotel quasi übers Waschbecken beugen wollte und meinen Mund ausspülen oder einen Schluck trinken, wo ich mich dann besonnen habe oder der Dani mich erinnert hat, mach das bitte nicht. Trinkwasser ist ein absolutes Problem in Afrika, nicht nur in Kenia, sondern überall, und war auch dort das Problem. Und der Sammy hat sich halt überlegt, warum nicht einen Brunnen bohren und unabhängig werden. Und das hat er getan. Das ist quasi die Abfüllstation für Flaschen, die verkaufen die. Und zusätzlich war für mich noch bewegend irgendwie, die haben nicht nur den Brunnen gebohrt, sondern haben als allererstes überlegt, wie können sie das Wasser quasi in alle umliegenden, ja, Häuser, Hütten, Grundstücke quasi leiten. Und dann siehst du dort quasi so eine Verzweigung, und da gehen überall die Wasserleitungen weg. Und so haben die Leute quasi die Möglichkeit, Trinkwasser an ihrem, ja, in ihrer Hütte zu haben. Das, was für uns quasi selbstständig aus dem Hahn fließt und nicht jedem, der zu mir kommt, der Wasser ohne Kohlensäure bestellt, da gehe ich an den Wasserhahn, ist hier etwas umständlicher. Und trotzdem merkt man dann erstmal, wie wertvoll quasi Wasser ist. Und wir die ganze Zeit immer gedacht haben, haben wir genug Wasser mit? Weil wenn du einmal irgendwo unterwegs bist, es gibt nicht die Möglichkeit, dort ständig wieder nachzukaufen oder sich einfach mal an den Wasserhahn zu hängen. Nächstes Bild. Das ist eigentlich der Kern der Arbeit. Sieht jetzt nicht danach aus, aber wie ich gesagt habe, ist es eine Straßenkinderarbeit. Das heißt, es sind Kinder dort, die aus schlimmsten Verhältnissen kommen. Wir sehen dann gleich noch ein paar Bilder dazu. Und was sie gemacht haben, ist eigentlich ein Mädchen- und ein Jungenhaus am Anfang gebaut und haben gesagt, wir wollen denen einfach einen Platz zum Leben bieten. Und das ist quasi rechts das Mädchenhaus. Man sieht, die haben die Wäsche draußen hängen, daran erkennt man das Mädchenhaus. Wo die Jungs ihre Wäsche getrocknet haben, ist uns schleierhaft, haben wir nicht gesehen. Vielleicht waschen die auch nicht. Im nächsten Bild sehen wir mal, wie es quasi so ein Schlafensraum von innen aussieht. Eigentlich wie Jugendherberge quasi, wenn ihr euch zurückerinnert, wenn ihr mit euren Mädels oder Jungs in so einem 20-Mann-Zimmer gewohnt habt. Es wird wahrscheinlich nie leise, sondern immer jemand laut. Und es ist einfach, ja, es gibt keine Schränke, es gibt eigentlich überhaupt keine Privatsphäre, aber es gibt einander, und das ist das, was wir absolut gespürt haben in dem Ganzen. Die haben sich einfach untereinander, und das ist eine Familie dort entstanden. Das ist wie wenn quasi meine Kinder zusammen ein Zimmer teilen, so teilen dort halt 50 Kinder zusammen ein Zimmer. Nächstes Bild. Hier sieht man den zweiten Kernpunkt, nachdem Kinder quasi und Jugendliche irgendwie ein Zuhause bekommen und Wasser und Essen, ist es halt wichtig, diesen Zustand nicht zu erhalten und zu sagen, naja, jetzt tragen wir sie halt durch, bis sie irgendwann erlöst werden und bei Gott sein können, sondern wie kann ich Kenia, wie kann ich Menschen verändern? Und das geht in erster Linie durch Bildung. Und Bildung ist an sich kostenlos in Kenia, deswegen könnte man denken, Mensch, können da einfach hingehen, dann machen sie das halt. Aber die Ärmsten der Ärmsten können sich halt noch nicht mal diese Kleidung leisten, die sie aber unbedingt tragen müssen. Die müssen so einen Tisch selber bezahlen oder in Anführungsstrichen abmieten in der Schule. Die müssen Bücher kaufen. Und das bringt es halt, dass es doch nicht möglich ist, dass jeder Mensch oder jedes Kind quasi Schule besuchen kann. Und daraus hin ist diese Schule entstanden. Ist eigentlich ähnlich Aufgabe wie bei uns, 1. bis 4. Klasse Grundschule, und dann geht's quasi, die nennt's High School, aber das ist eigentlich unsere Realschule. Und wenn du dort gut abschließt, dann hast du die Möglichkeit zu studieren. Und wenn du nicht so gut abschließt, dann studierst du eben nicht und machst irgendwas, weil du kein Studium brauchst. Genau, das ist quasi Grundschule, und wir waren gerade in der Ferienzeit dort, deswegen saß natürlich niemand drin. Die haben gerade alle anderen Ferienprogramme gemacht, aber es war impulsiv trotzdem zu sehen, wie wenig man eigentlich braucht, um zu lernen. Und faszinierend war für mich, dass fast jedes Kind, egal wie alt es ist, mit 3 Sprachen aufwächst. Die haben quasi ihre Stammessprache, dann haben sie, wie heißt sie? Jan? Swahili und Englisch. Und die sind im Englischen besser wie mir. Also das ist die dritte Sprache, die sie quasi lernen. Absolut faszinierend, wie wissbegierig diese Kinder sind und wie viel die quasi aufnehmen können in ihren kleinen Kopf. Also da war ich begeistert, wenn ich dann meine Schulzeit und mein Englisch denke. Ich bin froh, dass es sich noch entwickelt hat später. Genau. Warst du schon, Sepp? Ja, genau. Das waren quasi die allerersten Eindrücke und wir waren natürlich begeistert und haben gedacht, Mensch, cool, was hier entstanden ist. Und wir kannten ja so den klein bisschen den Weg und wir haben gesehen quasi, Mensch, was man mit Glaube und mit Muskelkraft und mit Spenden irgendwie auf die Beine stellen kann, ist schon fantastisch. Und dann hieß es, wir fahren jetzt nochmal an einen Ort, da teilen wir einfach Essen aus. Das ist auch so ein Ding, wir spenden gerne Essen, also nicht wir, sondern die spenden gerne Essen an die, die es quasi benötigen. Und wir haben uns überlegt, ihr macht es heute mal. Also wir sechs, wie wir da quasi aus Deutschland waren, sollten dann Essen ausgeben und sind in unseren Bus gestiegen und er fuhr und fuhr. Wir haben langsam den Ort verlassen, wo schon in unseren Augen Zivilisation nicht ganz so aussieht wie bei uns und sind quasi in Gebiete gekommen, wo es überall gequalmt hat. Es lag Müll an allen Ecken und Enden. Und auf einmal waren dort Menschen, Massen kann man schon fast sagen, auf der Straße und jeder hat irgendwie was gemacht, hat in diesem Müll rumgewühlt und Kinder haben dort gespielt, haben uns zugewunken und dort ist natürlich unser Auto angehalten. Und wir haben uns wiedergefunden auf der Müllkippe des Orts, was für einige, du kannst jetzt das Bild einblenden, was für einige der einzige Fleck ist, wo sie sesshaft werden können, weil das das günstigste Land ist, was sie bewohnen können. Wenn ich sage das günstigste, dann bedeutet das, dass sie sogar noch, dass sie dort eine Hütte bauen können, noch Geld bezahlen müssen. Also das Land gehört nicht ihnen, sondern die müssen da noch von dem, was sie quasi schon nicht haben, noch abgeben. Und was man beobachtet hat, eigentlich vermutlich verdienen sie ihr Geld, was sie verdienen, damit, dass sie quasi den Müll durchwühlen und gucken, dass sie noch irgendwas finden, was man quasi zu Geld oder Schmuck oder irgendwas verarbeiten kann. Wir sind dort ausgestiegen, nächstes Bild. Ich habe schon gesagt, überall brannte es, es war eigentlich fürchterlicher Geruch und uns wurden Säcke hingestellt mit verschiedenen Lebensmitteln und gegenüber war eine relativ lautstarke Frau, die quasi der Chef im Ring war dort in diesem Gebiet. Dort wohnen, glaube ich, ich weiß nicht, wie viele Familien waren es? 600 Familien wohnen dort. Und ein Teil dieser Frauen war quasi da aus den Familien und die hat die dort im Spalier aufstellen lassen. Wir standen auf der einen, die auf der anderen und dann ging es quasi los, dass die zu uns einzeln rübergekommen sind und wir haben quasi da die unterschiedlichsten Plastiktüten mit Essen gefüllt. Und das war schon eine krasse Begegnung, also muss ich zugeben, das hat uns ein ganzes Stück herausgefordert. Nicht nur in dem, dass wir uns irgendwie so gefühlt haben, wie bei uns ist es ja selbstverständlich quasi zu besitzen, aber auch noch dieses Bedürfnis quasi in den Augen der Kinder und Müttern dort zu sehen, war schon eine bewegende Geschichte, die wir, glaube ich, am ersten Tag erstmal irgendwie verkraften mussten. Wir haben so ein bisschen geschmunzelt, weil wir waren alle irgendwie gemeinsam zum Impftermin in Leipzig im Tropeninstitut und der uns geimpft hat, sagte noch, naja, es ist ja, Kenia ist nicht ganz so gefährlich, ich hoffe, sie halten sich ein bisschen von der Bevölkerung fern und berührt sie vielleicht nicht alle so und haltet einfach ein bisschen gesunden Abstand, dann passiert euch auch nichts. Und wir haben uns dann am Ende dieser Nahrungsmittelausgabe wiedergefunden, dass die Frauen uns quasi an Händen gepackt haben und getanzt haben mit uns dort auf der Müllkippe. Es war das völlige Gegenteil. Wir saßen quasi alle dann wieder in unserem Bus und dachten, ja, so hatten wir es uns vorgestellt. Genau das ist der nötige Abstand, den man, glaube ich, halten sollte. Aber es war einfach fantastisch. Die haben uns gesegnet, die haben uns dann wieder von diesem Platz weggeschickt. Wir haben ja eigentlich nichts vollbracht, außer dass wir das ausgegeben haben, was uns andere hingestellt haben. Aber wir konnten einfach ein Stück weit unser Innerstes überwinden und sagen, wir lassen uns auch anfassen und wir lassen auch irgendwie zu, dass wir mit den Menschen dort kommunizieren. Auch wenn wir vielleicht in Deutschland an denen, die an der Straße sitzen, schnell vorbeigehen, damit unser schlechtes Gewissen nicht hochkommt. Dort konnten wir nicht weg und wir haben dann halt die Stunde dort verbracht. Warum war das so wichtig, dorthin zu kommen? Warum war das so wichtig, das zu sehen? Warum war das dem Sammy so wichtig? Weil ich glaube, dass es eine Grundlage geschaffen hat, zu verstehen, wo die Kinder herkommen, mit denen wir dann in den folgenden Tagen Zeit verbracht haben. Weil wir haben genau die Kinder getroffen, die aus diesen Gebieten kommen. Kinder getroffen, die ihre Eltern vielleicht verloren haben, weil sie krank geworden sind, die ihre Eltern verloren haben, weil sie im Gefängnis sitzen, die ihre Eltern verloren haben, weil sie anschaffen gehen oder weil sie Drogen quasi, selbst drogenabhängig sind oder Drogen verkaufen. Und auf diese Kinder sind wir gestoßen, die diesen Hintergrund haben, aus dieser Region zu stammen, eigentlich aus dem Nichts. wenn ihr gesehen habt, wir haben dann auch noch die Wohnungen gesehen quasi, wo die dort leben. Und es war eigentlich nichts, wie man sich aus Müll halt versucht, irgendwo eine Behausung zu bauen, die an diesen paar Wetterereignissen standhält. Mittlerweile sind aus diesen ein paar Kindern, die Sammy und Millie angenommen hatten am Anfang und quasi von solchen Plätzen geholt haben, 160 Kinder geworden, die dort eine Grundschule besuchen. Und 160 Kinder, die nicht nur einfach mal in die Schule gehen und danach wieder nach Hause wie unsere Kinder und sagen, was gibt's heute zum Mittag oder was machen wir heute Abend, sondern 160 Kinder, die wirklich miteinander leben, die nicht dann in ihre schöne, ruhige Privatsphäre zurückkehren, sondern die darauf gezwungen sind, eigentlich miteinander Zeit zu verbringen. Für mich war es bewegend, dass es für, wenn wir unseren Betreuungsschlüssel in Deutschland angucken, für diese 160 Kinder gab es gefühlt, wenn überhaupt, 5 bis 10 Erwachsene, die sich quasi um die gekümmert haben, die irgendwo da waren, um zu gucken, dass alle überleben oder dass keiner quasi hinunterfällt. Und es hat absolut funktioniert. Wir haben noch nie so eine ruhige Zeit mit so vielen Kindern verbracht, wie wir es dort verbringen konnten. Was uns beeindruckt hat, ist, dass es nicht einfach nur so ein wildes Zusammenleben war, sondern uns hat beeindruckt quasi, dass dort wirklich das entstanden ist, dass der eine für den anderen da ist, dass die Großen für die Mittleren für die ganz Kleinen, und eigentlich hat es die Erwachsenen gar nicht gebraucht, weil die Kinder haben sich super allein quasi beholfen. Du hast gesehen, wie dann irgendwie dort ein Zweijähriger mit seinen Schnürsenkeln saß, die er nicht zusammengebracht hat, und dann kam halt der Fünfjährige und hat dann eine halbe Stunde lang versucht, die Schnürsenkel zuzubinden. Und irgendwann waren die halt zu. Und das waren ganz vielen Bereichen, wo wir erlebt haben, dass es quasi dort wirklich das Miteinander gibt und dass die im Herzen miteinander verbunden waren und nicht nur miteinander leben mussten. Weiterhin hat mich absolut fasziniert, und ich denke die anderen auch, dass es nicht irgendwie, man davon ausgehen kann, es sind irgendwie dumme Kinder, die nichts anderes tun, wie ab und zu in der Schule sitzen und dann ein bisschen Fußball spielen, sondern das waren Kinder, die hatten ein Herz voll Dinge. Also das war, ich habe mich mit einem 7-Jährigen unterhalten, der hat mir das Evangelium erzählt, hätte ich so nicht hingebracht. Also wirklich, und nicht nur auswendig gelernt, sondern ich habe ihm dann auch Fragen dazu gestellt und habe halt versucht mal zu gucken, ob da das jetzt irgendwie, ob die das auf den Zettel geschrieben kriegen und lernen dann alle, und wenn die Deutschen oder wer immer kommt, dann sagen die es auf. Man konnte richtig mit ihm diskutieren und er konnte richtig Widerwort geben, auch wenn er gemerkt hat, irgendwie, nee, hier wird ihm was von Gott geraubt, was er anders verstanden hat. Wir haben Visionen uns erzählen lassen, Geschichten dieser Kinder, die haben uns quasi eigentlich so erzählt, wie sie aufgewachsen sind, wie das dazu gekommen ist, dass sie ihre Eltern verloren haben oder wie sie dorthin gekommen sind. Und sie haben uns erzählt, wie Gott mit ihnen redet über Visionen in ihrem Leben. Und das, die Visionen waren nicht irgendwie, ich will es ein bisschen besser machen wie meine Eltern und hätte gerne eine Blechhütte statt einer Holzhütte, sondern die Visionen waren, ich würde gerne in die Politik gehen und würde das verändern, ich würde gerne Sportmanager von einem Fußballclub werden, ich würde gerne Musiker werden, ich würde gerne Journalist werden. Es waren alles so Wünsche, die riesig waren eigentlich und wo man merkt, die Herzen brennen dafür. Faszinierend für mich. Wir sitzen oft in unserem Leben da und denken, ach, allen anderen geht's so gut, mein Leben ist so schlecht, klar, dass ich keine Vision für mein Leben habe. Das Fundament, auf dem diese Kinder stehen, ist nichts gewesen. Und Gott hat sie aufgerichtet, natürlich mit Hilfe von Menschen, aber alleine diese 10 Leutchen, die sich darum kümmern, können, glaube ich, nicht ein Herz aufrichten, sondern man sieht hier wirklich, wie Gott in Herzen eingezogen ist und gesagt hat, die Zeit ist noch nicht vorbei, sondern mit dir habe ich was Großes vor. Und ich bin fest davon überzeugt, dass Gott mit einigen dieser Kinder tatsächlich Großes vorhat. Also das ist nicht nur irgendwie so ein Hoffnungsschimmer. Gott gibt so eine Pflanze ins Herz, wirst halt mal Politiker und dann rettet er sich durchs Leben und hat es halt doch nicht geschafft. Ich habe die ganze Zeit so gedacht, eigentlich sind dort ganz viele Josefs unter denen. Also so die, die geschafft haben aus dem Nichts, also die Geschichte von Josef in der Bibel meine ich jetzt, nicht Josef, wenn ihr Josef heißt, aus dem Nichts quasi an den Königshof zu kommen und dort wirklich Veränderung herbeizuführen. Ich glaube, dass dort Kinder sitzen, die aus dem Nichts kommen und irgendwann an Plätze geschickt werden und an Plätze kommen, wo sie tatsächlich Veränderungen hervorbringen können. Wir haben die ganze Zeit uns gefragt, wie funktioniert es, dass die Kinder so ein Reichtum in ihrem Herzen ausstreuen können? Und wir haben uns als Europäer extrem in unserem Herzen arm gefühlt. Obwohl wir eigentlich finanziell 1000-mal reicher sind wie sie. Und ich hatte schon irgendwie die ganze Zeit in Kenia so den Eindruck, weil ich wusste immer nicht, ob der SK hat mich so darauf vorbereitet und hat gesagt, es kann dir auch passieren, dass du irgendwann mal predigen musst, obwohl du dich nicht darauf vorbereitet hast, weil die einfach sagen, wenn du schon mal hier bist, dann komm doch mal auf die Bühne. Und dann hat man sich so im Hinterkopf ein bisschen vorbereitet, wenn man doch predigen sollte, dass man das dann auch kann. Und Gott hat mir schon die ganze Zeit dort immer gesagt, guck dir mal diese Gleichnisse vom Reich Gottes an, die Jesus sagt. Und liest du die durch und die haben für mich dort wirklich nochmal gesprochen. Und lustigerweise hat sogar der Eske dann in seiner Predigt, der tatsächlich predigen musste, über einen dieser Gleichnisse gesprochen, mit dem ich mich beschäftigt habe. Und ich glaube, dass dort ganz viel Wahrheit drin liegt und glaube ich, so ein Schlüssel für dieses Land und auch ein Schlüssel für unsere Herzen, um dort wieder Dinge aufzuschließen, die zugeschlossen sind. Ich möchte euch die gerne mal alle beide vorlesen. Der Sepp wirft sie vorne an. Matthäus 13, 4 bis 9, das Gleichnis von der Saat, die auf vielerlei Boden fällt. Hört zu, begann er. Ein Bauer ging aufs Feld, um zu säen. Beim Ausstreuen der Saat fiel einiges auf den Weg, da kamen die Vögel und pickten es auf. Einiges fiel auf felsigem Boden, der nur von einer dünnen Erdschicht bedeckt war, weil die Saat dort so wenig Erde hatte, ging sie rasch auf. Als dann aber die Sonne höher stieg, wurden die jungen Pflanzen versenkt, weil sie keine kräftigen Wurzeln hatten, verdorrten sie. Einiges fiel ins Dornengestrüpp und die Dornbüsche überwucherten und erstickten die Saat. Einiges jedoch fiel auf guten Boden und brachte Frucht, zum Teil 100-fach, zum Teil 60, zum Teil 30-fach. Wer Ohren hat, der höre. Zweites Gleichnis. Gleichnis vom Schatz im Acker und von der Perle. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Schatz, der an einem Acker vergraben war und von einem Mann entdeckt wurde. Der Mann freute sich so sehr, dass er nachdem er den Schatz wieder vergraben hatte, alles verkaufte, was er besaß und dafür den Acker kaufte. Mit dem Himmelreich ist es auch wie mit einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als er eine besonders wertvolle fand, verkaufte er alles, was er besaß und kaufte dafür diese eine Perle. Bevor wir die Bibelstellen uns näher angucken, will ich nochmal sagen, wenn Jesus hier vom Reich Gottes spricht, dann meint er nicht irgendwie ein Land, in was man hineingehen kann, in was wir irgendwann mal reisen, wenn wir es geschafft haben. Ins Reich Gottes, wenn Jesus vom Reich Gottes spricht, bedeutet es der Zeitpunkt, ab dem wir ein Ja zu ihm gesagt haben, was danach mit unserem Leben passiert. Ich bin davon überzeugt, wenn wir Ja zu Jesus sagen, dann treten wir in dieses Reich Gottes ein. Mehr oder weniger, aber wir fangen an, dieses Reich zu erforschen, kennenzulernen und rauszufinden, was das eigentlich ist, was Jesus, was Gott uns dort schenken möchte. Ich finde mich ganz oft selbst in diesem Gleichnis von dieser Saat wieder. Bei mir in meinem Leben wird ganz viel Saat ausgestreut. Und bei euch glaube ich genauso. Wir sind gefüllt mit Lobpreis-CDs, mit Predigten im Internet, mit Kommentaren auf Instagram, mit Facebook-Sachen, mit täglicher Losung auf deinem Handy, Bibel-App mit dem Vers des Tages, jede Woche eine Predigt hier im Gottesdienst. Es wird ganz viel ausgesät. Es steht ständig einer gefühlt vor uns, der Körner wirft und sagt, hier, komm, nimm, nimm, nimm. Und trotzdem finden wir uns wieder, dass wir so wenig Frucht, und das ist jetzt nicht, ich will jetzt nicht runterziehen, aber im Vergleich zu dem, was ich dort gesehen habe, was an Frucht in Herzen aufgehen kann, muss ich sagen, ist bei uns noch sehr wenig Frucht in unserem Herz aufgegangen. Trotz, dass dort ständig einer sät. Man könnte jetzt drüber nachdenken, wenn man so dieses Bild von Saat und Ernte anguckt, das muss ja eigentlich an dem liegen, der sät. Wenn der schmeißt ja das Zeug quasi auf die falschen Flecken. Der schmeißt es nicht auf den Kulturboden, sondern auf den Weg oder unter die Dornen oder wer weiß wohin. Wir könnten ja einfach schnell sagen, es liegt ja gar nicht an uns. Muss ich Gott mehr Mühe geben, bessere Predigten für meine Ohren, dann fällt es auch auf meinen Herzensboden so, dass es aufgehen kann. Das Gleichnis vergleicht uns aber damit, dass wir der Boden sind und wir entscheiden, wie der Samen, der immer auf uns fällt, wieder in unserem Leben Veränderungen hervorbringen kann. Das macht es schon wieder aktiver für uns. Die Frage ist, was können wir denn machen, damit wir fruchtbarer Boden werden? Was kann ich tun, damit ich nicht Dorne bin, damit ich nicht Fels bin, damit ich nicht ein Feldweg bin, der schon niedergetrampelt ist, sondern was kann ich tun, damit diese viele Saat, die in meinem Leben gestreut wird, Frucht bringen kann. Und das, wie wir es vorhin gelesen haben, 100-fach. Nicht nur ein bisschen Frucht. Eski hat es schön in der Predigt dort erzählt, dass du kannst quasi den verschiedensten Samen züchten und du kriegst aus einer Pflanze auch viel mehr raus, aber du kriegst nie 100-fach raus. Bei Gott ist es nochmal superlative. hundertfach Frucht. Das ist wirklich eine Ernte. Was macht's, dass wir so viele Dinge hören, so viele Dinge quasi uns auch bewegen manchmal und wir sie trotzdem innerhalb kürzester Zeit wieder verlieren und die aus unserem Herzen rausfallen? Und wir haben uns gefragt, was ist der Unterschied zu den Kindern und Jugendlichen, die wir dort kennengelernt haben, wo vielleicht weniger gesät wird oder vielleicht auch genauso viel, aber wie kann das sein, dass dort so viel Frucht und so viel Samen im Herzen aufgeht und die Kinder quasi von Gott strahlen? Obwohl ihre Voraussetzungen ja eigentlich Gott, wir haben uns da also Gedanken gemacht, Gott als Vater zu akzeptieren, das fällt uns ja immer so schwer. Wie schwer muss es den Kindern fallen, Gott als Vater zu akzeptieren, wenn sie Väter hatten, die es nicht wert sind, so genannt zu werden? Und trotzdem geht dort so eine Frucht auf und es waren so strahlende Augen vor uns, die uns gezeigt haben, wir haben Jesus in unserem Herzen. Du kannst, glaube ich, nochmal ein Bild weitermachen. Kommt da noch ein Bild? Habe ich noch eins mitgebracht? Jetzt sieht man nochmal, habe ich ein bisschen vergessen, man sieht es ganz wenig, aber das war quasi der erste Eindruck von den Kindern. Nächstes Bild. Nächstes Bild. Das kann man mal lassen. Nicht nur wegen mir, sondern eher wegen den anderen. Das war eines der tollsten Erlebnisse eigentlich. Der linke Typ hier, das ist der mir quasi das Evangelium aufgeschlossen hat und gesagt hat, so musst du das verstehen. Und die hingen eigentlich die ganze Zeit an einem dran und wollten lernen, wollten hören, wollten kennenlernen und wollten hören, wie wir die Dinge sehen und wie wir quasi an Gott glauben. War eine herausfordernde Geschichte, weil man hat gemerkt, dass dort Unterschiede bestehen quasi in der Intensität, wie wir unsere Leben quasi auf Gott bauen und wie nicht. Ich habe ihn zum Beispiel mal gefragt, den 7-Jährigen, ich wollte ihn mal herausfordern, nachdem er mir alles erzählt hat, was er so macht. Und er schon gesagt hat, dass er mit seiner Mutti noch für andere Länder in Afrika betet, quasi, wo es nicht so gut aussieht und wo Frauen schlecht behandelt werden. Habe ich gesagt, wie sieht's denn aus, betest du mit deinen Freunden hier? Die haben ja auch viele Probleme vielleicht. Dann guckt er mich ganz aufgeregt an und sagt, na, warum soll ich mit denen beten? Jeder von denen hat die Chance, selber zu Gott zu gehen und zu sagen, das sind die Probleme in meinem Leben und Gott nimmt die Dinge weg. Ja. Ich gesagt, wir in Deutschland machen das anders. Wir beten ganz oft füreinander und manchmal braucht man das vielleicht, dass Gott einem so eine Tür wieder öffnet und dass man merkt, man kann wieder zu ihm kommen. Aber das will er, hat er gesagt, will er drüber nachdenken, ob er das in Zukunft tun möchte. Aber war sich noch nicht ganz sicher. Ich glaube einfach, dass, und das haben wir heute schon so oft gehört in unserem Lobpreis und was an den Zwischendingen kam, ich glaube einfach, dass unser westliches Problem ist, dass unsere Ablenkung, all das, was um uns drumherum herum so passiert, so groß ist und uns immer wieder neu herausfordert, dass wir dort vielleicht unser Herz ranhängen könnten und dort unsere Frucht suchen könnten, dass unsere Traditionen, die wir pflegen, und wir haben das so gemerkt, jetzt auch mit Weihnachten, Weihnachten ist ja wirklich, wie der Christi uns vor uns gesagt hat, voll mit Traditionen, also man weiß gar nicht, was man alles schaffen soll manchmal, und wenn du da noch Familie hast und Kinder, dann kommen noch Traditionen dazu, und dann kommt das noch dazu, und du bist eigentlich nur noch am Hetzen, dass das eigentlich alles so überwiegt, in dem Ganzen wirklich nach dem Sinn und nach der Tiefe Gottes in unserem Leben zu suchen. Und wenn ich aber eins sicher bin, dann wird Gott uns nicht Traditionen zurückgeben, wenn wir ihn suchen. Er wird uns auch nicht das tollste Auto vor der Haustür stellen oder uns unser Herz irgendwie an Materialismus heften, sondern wenn Gott uns was geben möchte, dann ist es Sinn und Halt in unserem Leben. Das sieht vielleicht bei uns ein bisschen anders aus, aber eigentlich suchen wir genau das Gleiche, was die Kinder in Afrika suchen. Die suchen Halt in ihrem Leben. Und wenn ich uns anschaue, dann nach all dem, was wir mal alles ausprobiert haben, was uns die Welt bietet, was übrig bleibt, ist, dass wir Halt in unserem Leben suchen und Sinn in unserem Leben suchen. Was ist die Konsequenz daraus? Wie können wir uns verändern? Wie können wir fruchtbar werden für dieses Wort Gottes? Und ich glaube, dass es immer wieder, und wir haben das ja schon so oft gepredigt, und es ist jetzt eigentlich absolut neue Botschaft, wo ihr sagt, Mensch, das schließt jetzt was auf, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Aber ich habe 4 Worte mitgebracht, und wir haben 4 Advente jetzt vor uns. Und es wäre cool, wenn ihr euch vielleicht, wenn ihr Lust habt, jede Woche quasi mit einem dieser Worte in eurem Leben beschäftigt und guckt, wie ist euer Stand in dem Punkt mit Gott? Was ist da? Ihr werdet es gleich merken. Jetzt hole ich meinen Flipchart wieder her.
Genau.
Es sind eigentlich Fragen. Fragen, die wir uns stellen können. Und die sind nicht neu, keine Angst. Die erste Frage, die ich mitgebracht habe, glaube ich, dass Gott es gut mit meinem Leben meint? Die klingt so einfach. Meint Gott gut in meinem Leben? Natürlich. Kurze Antwort, wenn ich jetzt euch fragen würde mit heute beim Essen, glaubst du, dass Gott es gut mit deinem Leben meint? Geht mal richtig tief in diese Frage rein. Meint Gott gut mit dir? Denkst du, dass alle Dinge, die Gott mit deinem Leben vorhat, wenn ich mein Leben hinlege, dass es gut ist, was er dort macht? Oder hast du so ein bisschen ein Bedenken? Vielleicht nimmt er was weg, vielleicht fordert er mich so sehr heraus, dass ich dran kaputt gehe, vielleicht ist er gar nicht so liebend, wie man sich immer vorstellt. Vielleicht ist es irgendwie so lebensverändernd, dass ich das nicht behalten kann, was ich so mir aufgebaut habe. Vielleicht will er mich sogar in irgendein Land schicken, wo man nicht mal Wasser aus dem Wasserhahn trinken kann. Bin ich davon überzeugt, dass Gott gut zu mir ist? Wenn ich die Frage in meinem Herzen bewege, dann bin ich fest der Meinung, dann wird das definitiv hervorbringen, dass Vertrauen in meinem Herzen entsteht. Und ich glaube, das Schlimmste, was uns als Christen passieren kann, dass wir Misstrauen Gottes gegenüber haben. Weil dann schließen wir uns eigentlich wieder ein, wir kapseln uns wieder ab, wir haben vor uns über die Gleichnisse, ging ums Reich Gottes, wir sitzen eigentlich so und haben gesagt, okay Jesus, aber wir stehen bloß mit einem Fuß da quasi drin, zu sagen, Gott, unter deine Herrschaft will ich mich begeben. Wenn ich jemandem nicht vertrauen kann, kann ich ihm auch nicht folgen. Wenn ich jemandem nicht vertrauen kann, werde ich nicht hören, was er zu sagen hat. Und wenn ich jemandem nicht vertraue, dann werde ich ihm auch nicht die Lebensfragen stellen, sondern ich werde irgendwelche belanglosen Fragen stellen, die ja nicht unbedingt Schaden hervorbringen, wenn er eine andere Meinung dazu hat. Gott fordert uns aber auf, zu vertrauen. Weil ein Leben mit ihm funktioniert nur unter Vertrauen. Das Einzige, was die Kinder am Anfang gekriegt haben, ist eigentlich eine Lehre von Gnade und von einem Gott als liebenden Vater. Und jetzt ist die Frage, können sie dem vertrauen oder nicht? Was wir gesehen haben, ist, dass sie dazu ein Ja gefunden haben, gesagt haben, ich vertraue diesem Gott. Und mit diesem Gott kann ich alles machen. Der wird mich, wenn ich sein soll, zu einem Politiker machen. Der wird dafür sorgen, dass ich ein gutes Leben hier haben kann. Der wird dafür sorgen, dass ich das Beste in meinem Leben lernen kann, was ich lernen kann. Der wird dafür sorgen, dass ich immer Brüder und Schwestern um mich habe. Das waren die Werte, die wir dort gefunden haben. Und wir haben gemerkt, das Fundament davon ist, dass sie gesagt haben, wir vertrauen darauf, dass Gott uns das immer und immer wieder schenkt und dass er es gut mit unserem Leben meint, auch wenn es beschissen begonnen hat. Die zweite Frage vom zweiten Advent. Bin ich überzeugt davon, dass Gott mich mit vielen Dingen in meinem Leben gesegnet hat? Bin ich überzeugt davon, dass Gott mich mit vielen Dingen in meinem Leben gesegnet hat? Wo ich im Flugzeug saß, hatte ich so dieses Bild vor mir. Das hier steht mal, diese Achse steht quasi, ich nenne es jetzt mal für unseren Reichtum, wie auch immer der aussieht, muss nicht nur Geld sein, kann ja sein, du setzt auf andere Dinge im Reichtum. Und das steht für Dankbarkeit. Und wenn ihr euch mal wirklich euer Leben betrachtet, dann habe ich festgestellt, je mehr wir diesen Reichtum haben, desto geringer wird unsere Dankbarkeit sein. Hätte ich vielleicht andersrum die Anordnung mal sagen. Ja, das ist ein bisschen. Wie zeichne ich jetzt hier die Kurve ein? Ja, das kannst du mal lachen. Dann machen wir einfach hier die Undankbarkeit draus. So, und dann passt es ja wieder. Und es ist tatsächlich so. Es ist so, dass nicht uns Segen in unserem Leben, egal wie er aussieht, egal ob es Segen in Hinsicht von Fruchtbarkeit und Kindern, ob es Segen vom Materialismus, ob es Segen vom Geld, ob es Segen von Arbeit, Segen von Freundschaft, Segen von Gemeinde. Es ist komisch, dass wenn die Dinge in unser Leben kommen, dass die uns nicht hyperdankbar machen in unserem Herzen, sondern dass man merkt, dass es eigentlich irgendwie, dass Dankbarkeit nicht mit ansteigt, dass Dankbarkeit irgendwie liegen bleibt. Und das hat uns so bewegt, das dort zu sehen. Die Kinder sind im Herzen absolut dankbar. Also alleine, wenn ihr dort im Lobpreis sein würdet und dort rennt am Anfang einer die ganze Zeit über die Bühne und sagt quasi etwas lauter, wie ich es jetzt sage, danke Jesus. Und die Kinder sind mit ganzem Herzen dabei und nicht irgendwie weiß, aus Künstlichem heraus, sondern ich habe das denen wirklich abgenommen. Und wenn die gestrahlt haben, von Gott erzählt haben, die waren so dankbar für dieses bisschen, was sie bekommen haben. Wie sehr dankbar können wir sein für das Viele, was in unserem Leben ist. Ich glaube, dass vieles damit zu tun hat, dass wir es nicht mehr Gott zuschreiben in unserem Leben, was dort passiert, sondern dass es einfach so ist. Ich habe ja auch studiert, sehr logisch, dass ich vielleicht einen guten Job habe. Ich habe geerbt, bin in Fußstapfen getreten von jemandem, ich habe Geschenke bekommen. Ist ja logisch, ich gehe jeden Tag auf Arbeit, klar, dass ich irgendwie Geld auf dem Konto habe, dass ich mir einen schönen Urlaub leisten kann. Die Frage ist nur, und das hat sich uns als Frage gestellt, alleine schon, dass wir diese Möglichkeiten haben, das alles so auszuleben, wie wir es leben, dass wir studieren, dass wir tolle Jobs haben. Das sind alles Grundlagen, die nicht einfach mal so in unser Leben hineingeschneit sind, sondern das sind alleine die Grundlage, dass ich hier geboren sein darf. Ich wünsche uns eigentlich eine tiefe Dankbarkeit und dass wir uns danach ausstrecken, uns von Gott wieder mal zeigen zu lassen, was alles in unserem Leben ist. Gott möchte nicht, dass wir alles in den Sack packen und rausschmeißen und sagen, jetzt leben wir wieder in Blechhütten und gucken, dass wir dort klarkommen und dann vielleicht fangen wir nochmal von vorne an, sondern ich glaube, dass wir die Chance haben, Dankbarkeit in unserem Leben wieder zu produzieren. Und das fängt oftmals damit an, und das haben wir in letzter Zeit immer mal wieder im Gebet auch versucht, uns hinzusetzen und zu sagen, jetzt konzentriere ich mich mal auf mein Leben und ich bete jetzt mal, also wenn ich euch jetzt sagen würde, können wir machen mal ein paar Bittgebete, die würden wahrscheinlich schießen, aber ich setze mich mal hin zu Hause und sage, ich will jetzt mal nur Dankegebete sprechen. Ich will Gott einfach mal mein ganzes Leben ausrollen und will ihm danken für die Dinge, die gut in meinem Leben sind und gebe ihm quasi diese Dankbarkeit zurück. Der zweite Punkt, quasi Dankbarkeit. Der dritte Punkt, höre ich auf die Stimme in meinem Leben, die mich persönlich meint und mein Herz anspricht. Das hat wieder ganz viel mit diesem Aussehen zu tun. Bin ich bereit, das, was Gott aussät in meinem Leben, anzunehmen und zu sagen, ich lasse es in mir keimen, ich lasse es Frucht bringen. Ich bin bereit, das war jetzt vielleicht kein Riesenschritt für mich, vielleicht schon nach Kenia zu fliegen und zu sagen, ich gucke mir das vor Ort an, weil ich glaube, dass Gott mir was zeigen möchte damit. Ich bin bereit, diesen Weg zu gehen, den Gott für mich hat. Ich bin bereit, vielleicht auch Dinge loszulassen in meinem Leben, um Neues hineinkommen zu lassen. Ich bin bereit, wie eine Steffi zu sagen, ich gebe den Lobpreisbereich jetzt erstmal ab, um zu gucken, was Gott Neues mit mir machen möchte. Bin ich bereit, dass Gott zu mir reden kann und bin ich bereit, das auch zu tun? Ich glaube, dass das, man sagt dann immer so schnell, natürlich, wenn Gott zu mir redet, bin ich dabei. Ich weiß, ganz oft hat Gott schon zu mir geredet und ich habe damit geknaubelt, habe es weggeschoben, habe gesagt, wenn, dann nächste Woche nochmal drüber nachdenken. Und oftmals kam es nie wieder in mein Leben und es ist weggegangen. Und vielleicht kam es 5 Jahre später irgendwie zurück. Die Frage, aber wir sind, glaube ich, immer wieder herausgefordert nach dieser Frage, bin ich bereit, das zu tun, was er von mir verlangt? Ich bin der Meinung, wenn wir bereit sind, das zu tun, dann wird in unserem Leben Veränderung stattfinden. Und ich weiß, wir wollen uns nicht immer verändern und manchmal ist es auch gut mit Veränderung und es ist auch mal schön, so zu bleiben, wie man ist. Ich bin aber fest der Meinung, dass unser Leben ein Prozess der Veränderung ist. Hin zu Gott zurück. Dass wir in unserem Herzen verändert werden. Wir reden immer so oft über dieses Wort Heiligung. Klingt immer so gespenstig. Ich glaube, dass Gott unser Leben wieder heilig machen möchte und dass da ganz verschiedene Wege benutzt, um das zu tun. Manchmal fordert Gott uns dort heraus, um uns einfach was in unserem Herzen zu lehren. Und wenn ich bereit bin, auch diese Wege zu gehen und mich herausfordern zu lassen, bin ich fest davon überzeugt, dass unser Herz verändert wird und dass unser Herz wieder zu dem zurückgeführt wird, wie Gott es mal geschaffen hat, ohne diesen ganzen Klamauk, den wir quasi gelesen haben am Anfang der Bibel, wo quasi Menschen gesagt haben, nee, ich weiß es besser, was für mich gut ist. Einfach wieder zurück zu dem zu sagen, ich bin in einer Beziehung zu diesem Gott und ich vertraue sein Kind, er meint es gut mit mir. Dieser Veränderungsprozess weg von uns selbst hin zu ihm, Ich glaube, dass das passiert, wenn wir anfangen, auf ihn zu hören. Und der letzte Punkt, bin ich bereit, in meinem Leben Platz zu machen? Und da spricht, glaube ich, der Advent in uns hinein. Bin ich bereit, Geld, Zeit, Tradition, alles, was so in unseren Rucksäcken des Lebens steckt und sich manchmal ganz wichtig anfühlt, hinzustellen und zu sagen, hier ist es Gott. Ich bin bereit, es hinzugeben. Ich bin bereit, Heiligabend kein Gänsebraten zu machen, weil ich merke, du willst lieber mit mir als mit unserer Familie den ganzen Tag verbringen und wir wollen irgendwas anderes machen, was unser Herz berührt. Oder bin ich bereit zu sagen, weniger Geschenke für unsere Kinder, mehr den Leuten geben, die das Nötigste brauchen? Bin ich bereit, meine Tür, meine Zeit zu öffnen, um zu sagen, Menschen können zu mir kommen und können ihr Herz ausschütten? Und ich lasse quasi zu, dass jemand in meine heile Welt hineindringt, in meine Freizeit, in meine die Zeit, die ich quasi selbst bestimmen kann. Bin ich bereit, Platz zu machen in meinem Leben? Ich glaube, dass das ein Prozess ist, den haben wir in unserer westlichen Welt ganz, ganz nötig. Wir sind, wo wir aus Kenia wiedergekommen sind, dann in Amsterdam gelandet. War schon faszinierend. Wir kommen quasi aus dem Nichts, kommen in Amsterdam auf den Flughafen mit einer der größten in Europa. Und es platzen quasi Geschäfte aus allen Nähten. Es ist überall Black Friday, es stehen Leute mit Flyern und wollen dir irgendwie das Neueste anbieten. Es ist quasi, das Auge geht über. Es war überall Weihnachten und es hat sich völlig fremd angefühlt im ersten Moment. Und ich glaube, dass das Leben uns wirklich versucht zu erdrücken in vielen Dingen. Das ist nur ein Punkt davon, dieser Kommerz. Das ist nicht nur, ich glaube, nicht jeder von euch hat irgendwie ein Problem mit Kommerz. Das will ich euch gar nicht jetzt unterstellen, aber ich glaube, jeder von uns hat ein Problem mit, dass unser Leben zu voll ist, dass unser Leben einfach manchmal aus allen Nähten platzt und dort kein Platz mehr ist für alles drumherum. Und da geht es noch nicht mal, glaube ich, darum, dass wir damit mehr Bibellesezeit brauchen in unserem Leben. Wenn wir quasi was rausschmeißen, dann haben wir Zeit, mehr Bibel zu lesen oder mehr zu beten. Ich glaube, dass es das benötigt, was wir gesehen haben in Kenia, Zeit auch miteinander zu verbringen. Als Kinder Gottes miteinander quasi Zeit in unseren Alltag hineinzunehmen. Wir haben uns immer so gefragt, warum ist es so schwer, in Deutschland Jüngerschaft hervorzubringen? Das war auch so ein Thema, was wir dort unten gewälzt haben. Der Grund ist, dass wir keine Zeit dafür haben, uns mit Jüngerschaft zu beschäftigen. Und Jüngerschaft Zeit braucht, miteinander braucht, Austausch braucht. Jüngerschaft lerne ich nicht, indem ich die Bibel durchlese in einem tollen Bibelleseplan, sondern Jüngerschaft erlebe ich, indem ich miteinander unsere Herzen erforsche und miteinander uns herausfordere. Ein schlimmes Wort zum vierten Advent, was ihr euch beschäftigen könnt oder was wachsen darf in euch, ist Opferbereitschaft. Und nicht nur der Klingelbeutel, sondern auch Opferbereitschaft in allen anderen Bereichen eures Lebens. Bin ich bereit, Dinge Gott zu opfern, Zeiten meines Lebens Gott zu opfern, Zeiten, die mir so lieb ins Herz gewachsen sind, Gott zu opfern? Ich glaube, das wird unser Herz definitiv ebenfalls genauso verändern wie alle Schritte zuvor. Und vielleicht wird es uns sogar helfen, die anderen Punkte wie Vertrauen, Dankbarkeit und Veränderung erst richtig zu erforschen. Wie gesagt, nach all den Erfahrungen, nach all den Dingen, die uns bewegen und auch immer noch bewegen, sind wir jetzt quasi wieder in unserem Europa gelandet. Und es wird auch nicht, wenn ihr mich jetzt anschaut, werde ich mich jetzt nicht grundhaft in meinem Leben irgendwie verändern. Aber ich habe mir vorgenommen, dass ich mich mit diesen Punkten beschäftige und dass ich gucken will, was richtig und was falsch in meinem Leben ist. Und dass es wichtig ist, irgendwie zu suchen, was Gott für uns hat. Und da sind wir, glaube ich, alle gleich aufgerufen, Gott mehr zu suchen in unserem Leben. Und Advent, Christine hat es für uns schön eingeklungen, ist die Zeit von Vorbereitung. Man kann es als Fastenzeit begehen. Fastenzeit ist das, dass ich quasi Dinge aus meinem Leben vielleicht in Form von Essen oder vielleicht auch in Form von zeitfressenden Angewohnheiten lasse, um mal irgendwie Zeit entstehen zu lassen, Platz entstehen zu lassen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal gefastet habt. Das Interessante am Essen fasten ist, dass man ja ständig am Tag dran denken muss. Also man kommt ja immer wieder mit Essen in Berührung. Und wir haben uns dann immer gesagt, wenn wir gefastet haben, in der Zeit, wo ich quasi an Essen denke und denke, oh jetzt, mit meinen Kollegen am Tisch sitzen und essen, in den Zeiten will ich mit Gott reden. Einfach immer diesen Impuls nutzen, Impuls des Hungers umwandeln in Impuls des Gebets. Du betest definitiv mehr am Tag. Und ich glaube, das verändert, das macht das macht einfach was mit uns, wenn wir uns auf Gott ausrichten. Und Adventszeit sollte ja eigentlich die Ausrichtungszeit sein. Sollte die Zeit sein, wo wir uns besinnen. Wo wir uns nicht besinnen in Hinsicht von Familie, Räucherkerzchen und Pyramide, sondern besinnen nach diesem Gott, warum wir dieses Fest feiern. Und wir haben das Gegenteil daraus gemacht. Das ist das Erschreckende. Wir haben es gefüllt mit all den wichtigen Dingen des Erzgebirges, die so ja scheinbar wichtig erscheinen. Wir gehen zu 1000 Pyramiden anschieben, wir gehen zu Glockenläuten, wir gehen zu Weihnachtsmärkten. Das sind alles tolle Sachen, aber jedes Mal Weihnachten danach stelle ich fest, Jesus hat nicht unbedingt zugenommen in dieser Zeit in meinem Leben, sondern wenn, dann hat er sich gerade so durchgeschleppt oder hat er noch an Zeit verloren. Und im Januar muss man dann aber nicht nur den Bauch abtrainieren, sondern wir müssen auch wieder Jesus antrainieren in unserem Herzen. Das kann eigentlich nicht sein. Was haben wir aus diesem Fest gemacht? Und ich wünsche mir, dass dieses Fest in unserem Herzen wieder ein anderes wird. Und dass wir vielleicht sogar manchmal Nein sagen zu irgendwelchen Traditionsdingen, die da so wichtig sind, und sagen, Gott, ich will Ja zu dir sagen. Ich wünsche mir, dass wir eine Himmelreichsperspektive wieder bekommen, wie die Kinder sie in Kenia hatten. Und wenn ihr mir das nicht glaubt, dann kann ich euch jetzt schon einladen. Wir werden in 2 Jahren wieder hinfliegen. Und vielleicht mit 9 Leuten. Und ihr könnt gerne mitfliegen und könnt euch das selber angucken und könnt sagen, ich will das irgendwie mal sehen, was da erzählt hat, ob das stimmt oder nicht stimmt. Könnt jetzt schon anfangen zu sparen, damit dein Kind sagt, das kann ich mir nicht leisten, sondern legt jetzt schon Geld zurück. Und dann können wir gemeinsam mit den Kindern Zeit verbringen und können fragen, was ihre Geschichten sind, können rausfinden, was Gott in ihrem Leben gemacht hat. Zum guter Letzt habt ihr vielleicht gemerkt, dass ein Gleichnis noch fehlt, das Gleichnis von der Perle. Und das bewegt mich genauso wie das andere, weil dieses Gleichnis der Perle zeigt uns eigentlich ein Stück weit, wie es mit Reich Gottes ist. Wir suchen ganz oft, wenn wir in unserem Leben was in unser Herz aufnehmen, was uns Gewinn bringt, was uns in erster Linie sofort Rendite verspricht, was unser Leben reicher macht. Wenn ich das hier lese, dass einer quasi einen Schatz findet und sagt, da könnte was wert sein, erster Blick. Ich riskiere es, ich investiere alles, kaufe das Land, um diesen Schatz quasi zu erwerben. Und dann gucken wir, was rauskommt. So ist es mit Reich Gottes. Wir wissen eigentlich, das ist wertvoll, das Reich Gottes. Das ist was absolut Wertvolles in unserem Leben. Wahrscheinlich würde jeder von uns sagen, das Wertvollste, was es gibt. Und jetzt ist die Frage, bin ich bereit, opferbereit zu sein, alles theoretisch hinzugeben, um dieses Reich Gottes zu erkaufen? Nicht falsch zu verstehen, ihr könnt es nicht erkaufen, aber bin ich bereit, alles zu investieren, um dort quasi diesen Schatz in meinem Leben zu bekommen. Ich habe so gedacht, viele von uns wären wahrscheinlich über das Feld geschlendert, hätten so ein Taschentuch fallen lassen, sich gebückt, hätten die Perle aufgehoben, in die Hosentasche gesteckt und wären weitergezogen und hätten quasi ihren Reichtum behalten und noch die Perle dazu gewonnen. Und ich glaube, dass unser Leben ganz oft so aussieht. Wir versuchen, das Reich Gottes noch so zusätzlich zu all dem, was wir sonst noch so wollen, mit in unsere Tasche zu stecken. Aber ich glaube, so funktioniert es nicht. Dann verliert es den Wert. Reich Gottes möchte nicht gestohlen werden, sondern wirklich erkauft mit unserem Herzen. Die Kinder kommen zu uns, eine fantastische Geschichte. Ich höre langsam auf. Ich möchte euch ermutigen, heute zu 2 Dingen. Ich möchte euch ermutigen, diese 4 Schritte zu gehen, euch die Fragen zu stellen. Und ich möchte euch heute ermutigen und auch die Wochen darauf. Wir wollen gerne von unserem, was wir halt haben, und das ist in Europa, ist es nun mal ein Stück weit Geld, wollen wir gerne nach Kenia auch Geld geben, wo die halt weniger haben. Und wir werden quasi die nächsten 4 Gottesdienste sind es, glaube ich, auf jeden Fall bis zur G-Party, sind es bis 3, ist ja egal. Aber die nächsten 3 Gottesdienste wollen wir gerne Geld sammeln für Kenia. Und ihr könnt quasi Geld mit hierher bringen und die Kollekte schmeißen. Ihr könnt auf der Homepage einfach uns was überweisen, oder auf der Homepage nicht, aber unser Konto einfach überweisen mit Verwendungszweck Kenia. Und wir wollen das gerne noch dieses Jahr abschicken, das Geld, dass es auch noch ankommt quasi als unser Weihnachtspräsent für Kenia. Weil ich glaube, dass es wertvoll ist, dort was hinzugeben. Und wir werden das nutzen, dass wir zu 4 dort waren in unserer Gemeinde, und wir werden jeden Gottesdienst jetzt noch einen von den Leuten nach vorn holen, die dort waren, und die können einfach mal erzählen, was es mit ihrem Herzen so bewegt hat. Der Dani hatte mir schon eine riesenlange Nachricht geschrieben, die ich heute vorlesen soll. Ich glaube, die soll er euch selber erzählen. Und ihr dürft quasi mal erleben, was es so im Herzen tut. Und ich glaube, dass wir mit unserem Geld dort viel Gutes tun können, und deswegen will ich euch dort ermutigen, opferbereit zu sein und zu sagen, ich lasse vielleicht was von Weihnachten weg und gebe es quasi mit dorthin nach Afrika. Das Coole ist, Es geht eins zu eins dorthin, es gibt niemanden, der Geld dran verdient auf dem Weg. Also es gibt alles ehrenamtlich und wir dürfen quasi wissen, dass es wirklich guten Nutzen hat.